Ich begrüße Sie herzlich. Es tut mir leid, dass Sie jetzt stehen müssen, aber es ist schön, dass Sie reingekommen sind. Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Warum sind Sie jetzt bei uns? Weil es so fröhlich klingt hier. Das ist aber schön. Fühlen Sie sich wohl bei uns und ich hoffe, dass Sie dann auch angesteckt bleiben. Sie wollten in den Wald gehen eigentlich. Ja, bei dem Wetter ist das klar, aber hier ist auch was los. Ja. Ich weiß, ja. Und ja, ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht. Unsere Kirche platzt nicht aus den Nähten. Aber ja, ich lese Ihnen mal den Predigtext vor. Es ist die Frage nach dem Fasten bei Markus im 2. Kapitel. Da die Jünger des Johannes und die Pharisäer zu fasten pflegten, kamen die Leute zu Jesus und sagten, warum fasten deine Jünger nicht? Während die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten, Jesus antwortete ihnen, können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Ja, Fasten, damit ist jetzt also gemeint, also in Sack und Asche und sich ja keine Freude anmerken lassen. Ja, manche glauben ja heute noch, das sei gut christlich, wenn man nicht lacht und nicht tanzt und sich nicht freut und Ähnliches. Aber Jesus hat es offensichtlich anders gemeint. Und ich muss jetzt ein bisschen über die Mystik dieser Worte auch reden, denn die Hochzeit hat eine bestimmte Bedeutung. Auch die Hochzeit von Kana hat ganz bestimmt nicht die Bedeutung, dass da exakt beschrieben wird, was da passiert ist, sondern da stecken ganz, ganz viele Worte drin, die Zuhörer damals veranlasst haben, da ganz große Kreise, um diese Worte zu verstehen. Und die haben da viel mehr verstanden und viel mehr dabei wahrgenommen als wir. Wie es ja auch an anderen Stellen uns klarer ist, zum Beispiel bei der Zahlenmystik, wenn in der Bibel die Zahl 12 steht, also die 12 Stämme Israels oder die 12 Jünger, dann ging es nicht darum zu sagen, das waren genau 12. Es waren ja mal 11 und mal 15 und mal 100, ja. Und auch die 40 Tage in der Wüste nicht und auch die 1000 Jahre, sondern es ging darum, dass diese Zahlen Bedeutungen hatten. Zum Beispiel war die Zahl 12 eine Zahl der Geschlossenheit und der Harmonie, wo also menschliche Gruppen mit göttlichem versehen waren, so kann man es ungefähr ausdrücken. Und auch die Hochzeit hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Die alten Propheten haben schon von ihr viel erzählt, von der Hochzeit, die am Ende der Tage stattfinden wird auf dem Zion. Eine Riesenfete, würde man heute sagen, wo die Völker aus allen Richtungen zusammenkommen, wo sie die Schwerter hinter sich lassen und was Vernünftiges draus machen und dann dort beisammensitzen mit dem Messias und in die eine einzige große Feier der Verbindung von Himmel und Erde, der Überwindung von allem, was Leid und Ähnliches bedeutet, da hocken sie beisammen und dann ist das also noch so übersteigert geschildert, dass die Kinder spielen können mit den Kindern der Löwen und Ähnliches. Da passiert nichts mehr, da ist nur noch Freude. Und dann kommt der Jesus und redet auch immer wieder von dieser Hochzeit, wo Himmel und Erde sich vermählen. Es ist übrigens auf dem Zion immer wieder lokalisiert, also in Jerusalem dort, wo die Mauern außen herum einen schützen und. Übrigens die schönen Mauern Jerusalems, die man heute sieht, die stammen aus der Türkenzeit. Das sind nicht die alten Mauern Davids, die waren woanders gewesen. Man meint immer, das wären die alten, aber Städte haben sich verändert. Wenn man durch Jerusalem geht, durch die Altstadt, da kommt man immer wieder an brunnenartige Gebilde und dann schaut man runter, wie tief. Und ganz unten sind dann die Stadtmauern vom David bzw. von anderen Königen des Alten Testaments. Also die Stadt ist gewachsen, hat sich vieles verändert. Und auch dort, wo Jesus gelaufen ist in Jerusalem, das war 12 Meter unter dem heutigen Straßenlevel, da sind einfach dann so oft Häuser kaputt gegangen und wieder aufgebaut worden, dass das immer höher kam. Aber davon wollte ich jetzt nicht reden, sondern von der Hochzeit und ihrer Bedeutung, die Vermählung von Himmel und Erde. die Versöhnung von Gott und Menschheit, die Überwindung der gefallenen Welt. Die alte Vorstellung, dass da einmal das Ende der Tage kommt, zack, alles weg, keine Geschichte mehr, kein Unglück mehr, kein Tod mehr, gar nichts. Mit dem Messias ist alles gut. Die neue Vorstellung dann eigentlich, Jesus sagt nicht, das Reich Gottes ist jetzt heruntergefallen vom Himmel, da ist diese Hochzeit passiert, sondern das Reich Gottes ist heruntergekommen mit der Bedeutung, es wächst, es kommt immer mehr, es hat angefangen und es verändert sich. Die Gleichnisse vom Sauerteig zum Beispiel, wo so ein klein bisschen vom Reich Gottes genügt, um alles andere nach und nach damit durchzuwirken. Das Gleichnis vom Senfkorn und Ähnliches, wo immer vom Wachsen die Rede ist. Persönliche Erfahrungen mit Hochzeit haben Sie zum größten Teil. Da verändert sich ja auch was. In einem Gedicht vom, Ringelnatz ist es ja, nicht Eugen Roth, da sagt er, dass Näschen, das zierliche Näschen der allerschönsten Braut durchs Vergrößerungsgläschen betrachtet, das erregt einem Graus. Man ist verliebt zunächst, ja? Absolut verliebt, zieht am anderen nur das Gute, nur das Positive, nur das Schöne, viel mehr als da wirklich dran ist, ist ja auch gut so, sonst würde man ja nicht heiraten, ja? Und dann nach und nach wird das ein Stück realistischer. Nach und nach entdeckt man auch dann die Ecken und Kanten, und aber auch dann neues Gutes. Es ist nicht so, dass man dann nur die schlechten Ecken entdeckt, sondern da wächst auch anderes, was man vorher nicht erwartet hätte an Guten. Und so war das ja auch bei den ersten Christen, bei den Jüngern, bei den Schülern. Da waren ja viele total überschwänglich und haben gesagt, jetzt, morgen oder übermorgen bricht das Reich Gottes zur Gänze auf. Mir ist es schnurzegal, was passiert mit mir, mit meiner Familie oder sonst irgendwas. Mir ist es egal, ob ich verhungere oder nicht. Ich lasse alles mal hinter mir und lebe nur. Und die haben dann halt Pech gehabt, ja. Weil sie die Geduld nicht aufgebracht haben. Und diese Naherwartung ist ja auch noch da bei dem jungen Paulus. Als Paulus älter wurde, hat er das dann ein bisschen modifiziert. Aber dieses Wachsen, ohne dass das Reich Gottes unter uns wachsen würde, sage ich immer wieder, es wäre katastrophal. Es würde katastrophal aussehen in dieser Welt, wenn sie ihre Talfahrt fortgesetzt hätte. Die Menschheit hat vieles Neues hervorgebracht. Wenn es noch die alte Menschheit wäre, ohne diesen Keim vom Reich Gottes, und dann wären die Atombomben schon längst gefallen, dann hätten wir schon längst unsere Welt kaputt gemacht und steckt unheimlich viel an Hoffnung drin. Gut, es gibt auch heute noch christliche Gruppen, ich habe es vorhin schon erwähnt, die sagen, ein Christ darf nicht lachen, er darf nicht tanzen, er darf sich nicht freuen und sowas, er muss ernsthaft sein, weil Christus für uns gestorben ist. Da kommen wir zur Frage des Leides, ja. Die andere Antwort ist ja auch die, dass man einfach mit so einem versteinerten Lächeln durch die Welt geht. Ja, so. Mir geht's gut, mir geht's gut, mir geht's gut. Ist ja auch nichts. Ja, das erkennen wir ja auch sofort. So ein Vertreterlächeln, ja, so ein gewinnendes. Wenn man genau weiß, der will ja nur einen Staubsauger verkaufen. In Jesus ist ja auch wieder sein Tod mit drin. Aber in diesem Tod sofort wieder die Auferstehung. Um zu sagen, nicht der Tod und nicht das Leid hat das Sagen, sondern die Überwindung. Und das Reich Gottes wächst und nicht das Reich des Bösen, sage ich jetzt. Das sind ja ganz viele mystische Ausdrücke, zu denen ganz viel außenrum gehört jeweils. Damals war eine Zeit voller Leid, wo eigentlich die Abkehr von jeder Freude, was Nachvollziehbares ist. Da waren die Römer im Land, es war bettelarm, viele Leute haben unheimlich gelitten, es war kalt, sozial kalt. Und da haben viele halt gesagt, fastet, was es Zeug hält. Und auch Johannes der Täufer ist ja gekommen und hat gesagt, ihr Schlangenbrut, wenn ihr jetzt nicht euch umkehrt. Und er war ja so ein Wüstenmensch, der also dann den Leuten gesagt hat, jetzt ab in die Wüste und erst mal ein paar Tage fasten und dann können wir weiterreden. Während Jesus halt anders gesagt hat. Er hat anders als der Johannes gesagt, ihr Leute, das Reich Gottes ist da. Ihr dürft euch freuen. Schaut, da ist ein Stück davon und da. Und ihr erfahrt es untereinander in Liebe und in allem Möglichen. Freut euch. Feiert mit bei dieser Hochzeit, bei dieser tollen. Bei dieser Hochzeit auf dem Zion, übertragen Sie es für sich, ja? Leid. Die ersten Christen waren dafür bekannt, da haben antike Schriftsteller darüber geschrieben, dass sie fröhlich waren. Dass sie fröhlich waren, selbst in Situationen, wo man gedacht hat, die heulen bloß noch. Extrembeispiel, die Löwengruben oder die Arenen, wo sie wilden Tieren vorgeworfen worden sind, wo sie drin standen und gesungen haben und gestrahlt haben. Ich bin mir sicher, wenn der Löwe angefangen hat, am Schienbein zu knabbern, und dann, spätestens dann haben sie aufgehört. Aber will ja was Bestimmtes sagen, nämlich Leid und Tod erleben wir alle. Bloß wie wir damit umgehen. Die Freude, die daherkommt von dieser Hochzeit, der großen Hochzeit von Himmel und Erde in Jesus Christus, die kann man sich ja ein Stück aufheben. Die Freude über die Erlösung, dass wir nicht mehr geknechtet sind von Schuld und was wir verkehrt gemacht haben und von Abhängigkeit, von Geiz, von Neid und all diesen Dingen. Davon sind wir nicht mehr abhängig, davon sind wir erlöst, das müssen wir gar nicht mehr. Diese Freude kann man sich auch ein Stück aufheben. Und meine Oma hat wie jeder was gesammelt. Die hat Knöpfe gesammelt. Und hatte so ein paar Schachteln, so Lebkuchenschachteln da, so blecherne, unterm Bett. Und die habe ich mal als Kind immer rausholen dürfen und damit spielen dürfen. Und das war schön. Ich weiß nicht, was Sie alles sammeln. Briefmarken oder Erinnerungen sind aber wichtig. Und wichtig ist auch, dass man Freude sich aufhebt. Denn es kommen auch andere Zeiten. Wenn man dann die Schachtel aufmachen kann und kann dann sich erinnern an das, was einem gut getan hat, an das, was Liebe ist, was Freude ist, dann wird es Leid ein Stück einfacher. Und dann kann man es leichter überwinden, Trauer, Leid, Krankheit, wenn man das mit drin hat. Und das ist der Kern, den Jesus verkündigt hat. Das Reich Gottes ist euch nahe. Das ist ein Grund zum Feiern, ihr Leute. Gell? Kommt ruhig öfter mal. Ich weiß, es gelingt uns nicht immer. Und wir lassen uns doch immer wieder mal von unseren Sorgen unterkriegen. Aber bei uns dürft ihr euch freuen und lachen. Und wir wollen uns gern anstecken lassen von euch und euch anstecken. In Gottes Freude, in allem Leide heißt es. Und diese großartige Hochzeit, die ist so toll, da können wir uns gar nicht genug freuen. Amen.